Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 69 geht es um die Geschichte der berühmtesten Kaffeemaschine der Welt und um die Frage, wie Faulheit eigentlich Innovation fördern kann. Unsere Geschichte beginnt im Prinzip im Jahr 1969, denn in diesem Jahr zieht die Informatikfakultät der University of Cambridge in England in ein neues Gebäude, und zwar in das sogenannte Arab Building. Das ist ein Schmuckstück des Brutalismus. Dieses neue Gebäude ist toll und neu und vor allem unglaublich groß. Und zwar so groß, dass teilweise recht lange Fußwege entstehen, wenn man mal in ein anderes Büro möchte. Und das trifft sogar für die Personen zu, die eigentlich zusammenarbeiten. Die Zeit schreitet voran und irgendwann ist das Jahr 1991 da. Und zu diesem Zeitpunkt arbeiten ungefähr 15 Personen in der Informatikfakultät und die sind wie alle anderen auch im Gebäude verstreut. Und 1991, das ist ja die Zeit, in der das Internet auch noch jung ist, gerade wurde erst das World Wide Web von Tim Berners-Lee erfunden, das wurde im Jahr 1989 vorgestellt. Und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von der Informatikfakultät an der Universität, die forschen und die brauchen für ihre Forschung vor allem zwei Dinge. Zum einen Computer, zum anderen aber natürlich auch Kaffee. Und damals, da gibt's jetzt noch nicht diese fancy Vollautomaten an jeder Ecke, man trinkt zu der Zeit noch diesen ehrlichen Filterkaffee. Und es gibt in der Informatikfakultät eine Kaffeemaschine, und zwar eine Krups Pro Aroma, und die steht vor dem Trojan Room. Der Trojan Room, das ist halt einfach so ein Raum in diesem Gebäude, und davor ist ein kleiner Flur, und da steht diese Kaffeemaschine. Und diese Krups Pro Aroma, die ist wohl eine recht gute, eine recht bekannte Kaffeemaschine. Ich habe mal nach der geschaut im Internet und die kann man heute immer noch kaufen. Und Krups selbst beschreibt die Maschine als die zuverlässige, legendäre Filterkaffeemaschine Pro Aroma von Krups ist die einfachste Art, jeden Morgen köstlichen Filterkaffee zu genießen. Das großzügige Fassungsvermögen von 1,25 Litern wird von praktischen Funktionen begleitet, wie der Warmhaltefunktion, die jederzeit heißen Kaffee für Sie bereithält, sowie einer präzisen Temperaturkontrolle für ein unschlagbares Aroma. Klingt richtig gut, oder? Also ich trinke auch sehr gerne Kaffee und ich trinke auch sehr gerne mal eine Tasse Filterkaffee. Ich finde den echt gut, aber ich finde, ein Filterkaffee schmeckt vor allem gut, wenn der richtig frisch zubereitet wurde. Und wenn der irgendwie schon eine Stunde oder zwei Stunden auf dieser Warmhalteplatte steht, naja, dann ist das nicht mehr so richtig gut, der tolle Genuss. Die Forscherinnen und Forscher, die gründen damals sogar einen Coffee Club, der sich diesem schwarzen Gold und vor allem dem Nachschub vom Kaffee verpflichtet. Aber es gibt ein Problem. Für viele Leute war der Weg zur Kaffeemaschine ziemlich lang, weil dieses Gebäude so groß war und die Leute so ein bisschen verteilt waren. Wenn man den Weg jetzt auf sich nahm und dann schließlich bei der Kaffeemaschine ankam, konnte es natürlich passieren, dass die Kanne einfach leer war. Und das war natürlich sehr enttäuschend. Der Kaffee, der war jetzt nicht so super überragend und wie ich schon gesagt habe, der beste Zeitpunkt bei Filterkaffee ist natürlich immer der, wenn der frische Kaffee gerade durchgelaufen ist, um sich da dann eine Tasse zu nehmen. Und zwei Informatiker aus dieser Gruppe beschlossen damals im Jahr 1991, das Problem auf die einzig wahre Art zu lösen, und zwar mit Technik und Computern. Multimedia und Streaming und vor allem sowas wie Videostreaming war damals noch Zukunftsmusik, aber an dieser Universität beschäftigte man sich mit solchen Themen. Und schließlich waren es Dr. Quentin Stafford Fraser und Paul Chodetsky, die sich des Problems annahmen. Und die beiden, die entwickelten in einigen Nächten eine Lösung dafür. Es gibt auch diese Internetlegende, dass die Lösung in einem Tag entstand. Ich habe allerdings auch gelesen, dass die beiden so ein paar Nächte nach der Arbeit sich diesem kleinen, in Anführungszeichen, Geheimprojekt gewidmet haben. Am Ende entsteht ein elektronisches System zur Kontrolle und Überwachung der Kaffeemaschine. Und neben der ernsten und seriösen Arbeit an der Fakultät machte es den beiden vielleicht auch einfach Spaß, so ein kleines und ungenehmigtes Projekt zu verfolgen. Und für dieses Projekt nahmen die beiden eine alte Videokamera und ein paar andere Teile, die von alten Projekten übrig waren. Und sie nahmen diese Kamera, montierten die so, dass man die Kaffeemaschine im Fokus hatte. Und das Videosignal, das griffen sie dann mit einer Frame-Grabber-Karte ab. So eine Frame-Grabber-Karte erlaubt es jetzt aus so einem Videosignal, das ja fortlaufend neue Bilder sendet, einzelne Bilder abzugreifen und diese dann am Computer digitalisiert weiterzuverarbeiten. Als Computer nahmen sie einen Archon Archimedes. Das ist ein Computer aus britischer Fertigung und der wurde so circa von Mitte 1980 bis Mitte 1990 hergestellt. Diese Archon-Computer, die waren damals ziemlich leistungsstark, weil sie sich von ihrer Architektur grundlegend von den beispielsweise Intel-Prozessoren unterschieden. Also man hatte ja damals auch schon in den 90ern so den 286er und natürlich auch den 386er, das waren sogenannte CISC-Prozessoren, die konnten sehr komplexe Maschinenbefehle ausführen, brauchten dafür aber einfach ein bisschen mehr Zeit. Und das Besondere in diesen Archon Archimedes-Rechnern waren die verwendeten RISC-Prozessoren. Das ist eine andere Art und Weise, wie man so einen Prozessor entwickelt und wie der funktioniert. Und ein großer Vorteil von dieser RISC-Architektur war eine viel höhere Taktfrequenz. Also die Befehle, die dieser Prozessor ausführte, die waren weniger komplex. Und deswegen konnten die einfach schneller ausgeführt werden und es konnten auch viel mehr Befehle ausgeführt werden. Das ist vielleicht auch ein spannendes Thema mal für so eine Technik-Sonderfolge, wobei ich weiß, ich habe da schon einige angekündigt und die stehen auch alle hier auf meiner Liste. Und sobald irgendwann mal extra viel Zeit übrig ist, hätte ich auch total Lust, mich damit zu beschäftigen. Aber an der Stelle vielleicht zu viel. RISC steht für Reduced Instruction Set Computing, also Computer mit einem reduzierten Befehlssatz. Und dieser reduzierte Befehlssatz sorgt einfach dafür, dass mehr Befehle ausgeführt werden können, weil die einzelnen Befehle viel einfacher sind und viel weniger Komplexität haben. Und CISC-Prozessoren im Gegensatz, die stehen für Complex Instruction Set Computing, also Computer mit einem komplexen Befehlssatz. Und diese einzelnen Befehle bei einem CISC-Prozessor, die brauchen einfach mehr Zeit. Und im Falle eines Computers bedeutet mehr Zeit, mehrere Prozessorzyklen, damit die ausgeführt werden können. Heute findet man diese RISC-Prozessoren eigentlich überall. Also falls ihr zu Hause eine Spielekonsole habt, dann ist da sicherlich ein sogenannter ARM-Prozessor drin und ein ARM-Prozessor ist ein RISC-Prozessor. Oder wenn ihr ein Mobiltelefon habt, ein modernes, also so ein Smartphone, dann ist da auch ein ARM-Prozessor drin. Oder wenn ihr von Apple so einen M1, M2, M3 Rechner zu Hause habt, dann ist da auch ein ARM-Prozessor drin. Bei Intel hat man nämlich beispielsweise, als die Pentium-Prozessoren rauskamen, angefangen, so eine Art Mischarchitektur zu verwenden. Also man hat diese komplexen Befehle genommen, hat die erstmal in so eine Vorverarbeitung in einfache Befehle übersetzt und diese einfachen Befehle dann in so einem RISC-Kern ausgeführt. Aber wie gesagt, ist ein spannendes Thema und ist definitiv mal eine extra Folge, wo man da mal viel drüber erzählen kann. Aber zurück zu unserem kleinen Projekt im Jahr 1991. Man hatte also eine Videokamera, eine alte, die hat ein Schwarz-Weiß-Signal oder ein Graustufensignal empfangen. Man hatte so eine alte Frame-Grabber-Karte, wo man einzelne Bilder von diesem Signal abgreifen konnte. Und man hatte diesen Archon Archimedes-Computer. Und daraus baute man jetzt ein kleines System. Die Bilder, die von dieser Videokamera empfangen wurden, die wurden erstmal ein bisschen runtergerechnet, also verkleinert, denn Speicherplatz war ziemlich teuer. Die Kamera, die konnte original so Bilder aufzeichnen mit einer Auflösung von, ich glaube, 750 mal 750 Pixel. Man rechnete das runter auf 128 mal 128 Pixel. Und auf diesem Archimedes-Computer lief jetzt ein Programm, das von Paul Yerdetsky geschrieben wurde. Und dieses Programm nahm jetzt eben halt das Bild, das empfangen wurde von der Kamera, und übertrug das im universitätsinternen Netz. Damals, 1991, gab es noch keine Standardprotokolle, mit denen man das machen konnte. Also ein Protokoll ist bei einem Computer quasi so eine Art Vereinbarung oder vielleicht auch Vertrag, wie man Daten austauschen kann. Ihr kennt solche Protokolle, wenn ihr einen Browser verwendet. Wenn ihr auf eine Webseite geht, dann fängt ihr die URL immer an mit https://. Und HTTP bzw. HTTPS ist ein Protokoll. Das ist das Hypertext Transfer Protokoll. Und sowas gab es damals nicht, zumindest nicht für die Übertragung von solchen Bildern. Und deswegen entwickelten die sowas einfach selbst auf Basis der Technologie, die die sowieso in der Universität eingesetzt haben. Für die Anzeige von den Bildern brauchte man jetzt wieder ein eigenes Programm. Und zwar handelte es sich dabei um das Programm X-Coffee. Das wurde von dem Dr. Quentin Stafford Fraser entwickelt. Und das lief auf der grafischen Oberfläche, die die damaligen Unix-Systeme verwendet haben. Das ist das X-Windows-System. Das hat man auch recht lange bei Linux verwendet. Und es gibt sicherlich da draußen auch noch ein paar Linux-Distributionen, die immer noch mit X-Window arbeiten. Ich glaube aber, viele oder die meisten dürften das mittlerweile schon abgelöst haben. Naja, das ist einfach, also wenn ihr kein Linux kennt oder kein Unix kennt, X-Window ist letztendlich sowas Ähnliches in Anführungszeichen, wie wenn ihr jetzt auf dem Windows-Rechner einfach eure grafische Benutzeroberfläche habt, also Windows in dem Fall. Und dafür gab es jetzt ein kleines Programm, dieses X-Coffee-Programm, und das sah aus wie so eine kleine, ja, wie so eine kleine Briefmarke. Es war ein ganz kleines Fenster. Das Bild hatte ja nur eine Größe von 128x128 Pixel. Und das konnte man sich dann jetzt einfach auf dem Desktop irgendwie so in die Ecke schieben. Und dreimal pro Minute wurde das Bild jetzt aktualisiert. Das ist nicht viel, aber Kaffee braucht ja auch relativ lange, bis der durchgelaufen ist in so einer Filtermaschine. Und das Bild war klein, das hatte keine gute Auflösung, das war nur in Graustufen. Aber für Kaffee war auch das völlig ausreichend. Man konnte also mit einem Blick auf dieses Mini-Bild erkennen, ob Kaffee in der Kanne war, beziehungsweise ob der halt schon leer war. Und dann konnte man auch auf Basis von diesem Bild entscheiden, ja, ich mache jetzt meine Wanderung zum Try-in Room und ich hole mir jetzt einen leckeren Kaffee. Lecker natürlich in Anführungszeichen. Im Februar 1992 gibt's dann zum ersten Mal ein bisschen Aufmerksamkeit, denn Bob Metcalf, der schreibt in der Comweek einen Artikel über X-Coffee. Metcalf ist ein Internetpionier, der hat unter anderem Ethernet mitentwickelt. Ethernet ist ein kabelgebundenes Netzwerk oder ist der Standard dafür für kabelgebundenes Netzwerk. Und wenn ihr zu Hause irgendwo Netzwerkkabel verlegt habt oder bei euch in der Firma irgendwo Netzwerkkabel verlegt ist, dann habt ihr auch schon mal Kontakt mit Ethernet gehabt. Außerdem hat Bob Metcalf 3Com gegründet. Das ist eine Firma, die sich auch mit so Netzwerktechnik beschäftigt. Durch diesen Artikel bekommt das Projekt zum ersten Mal, wie gesagt, ein kleines bisschen mehr Aufmerksamkeit. Aber es ist immer noch sehr weit davon entfernt, richtig bekannt zu sein, beziehungsweise ein richtiger Hype zu sein. Das ändert sich im Jahr 1993. Denn im Februar 1993 wird das Image-Tag im HTML-Standard vorgeschlagen. Und zwar von Mark Andreessen. Das ist ein amerikanischer Student. Der hat unter anderem den Mosaic-Browser mitentwickelt und er war später auch Mitgründer von Netscape. Im März 1993 erscheint dann eine Beta-Version von Mosaic, in der diese Image-Unterstützung drin ist. Vielleicht mal ganz kurz hier nochmal ein kleiner Exkurs. Um was geht's hier eigentlich? Also Mosaic ist ein ganz, ganz früher Browser. Der konnte aber am Anfang nur Text darstellen, weil in diesem HTML-Standard war am Anfang halt nur vorgesehen, dass man Text anzeigt und diesen Text ein kleines bisschen formatieren kann, also eine fette Überschrift haben kann oder so. Und jetzt kam jemand mit der Idee um die Ecke, hey, es wäre ja schön, wenn wir in HTML auch Bilder verwenden könnten. Und wenn man auch jetzt vielleicht so ein bisschen diesen ganzen wissenschaftlichen Background im Hinterkopf hat, bietet sich das natürlich an, dass man da jetzt irgendwie eine Grafik einbinden kann in so einen wissenschaftlichen Text. Und das Ganze, das funktionierte jetzt über diesen Image-Tag, wo man halt sagen konnte, okay, hier im Text möchte ich jetzt ein Bild anzeigen. Das war ein Vorschlag. 93, wie gesagt, kommt diese Beta-Version von Mosaic auf den Markt, wo es diese Unterstützung gibt. Und an der Universität, wo man jetzt ja dieses tolle Kaffeesystem hat, beschäftigt man sich natürlich auch mit dem noch sehr jungen Internet. Und man fragt sich unter anderem, wie sich so ein Browser jetzt eigentlich verhält, wenn er ein Bild darstellt und sich das Bild verändert. Wird dieses Bild vielleicht im Browser gecached Oder wird es dann vielleicht generell nur einmal geladen? Man weiß es nicht und man überlegt sich so ein bisschen, wie könnte man denn das testen und wo könnte man vielleicht ein Bild finden, das sich regelmäßig verändert. Da gab es doch irgendwas. Vielleicht haben die ganzen Leute, die sich damit beschäftigen, ja bei einer Tasse Kaffee eine gute Idee, was sie hier tun könnten. Und genauso passiert's. Im November 1993 wird das bestehende X-Kaffee-System durch Dan Gordon und Martin Johnson weiterentwickelt. Die beiden, die passen das System an, und zwar passen sie es an die moderne Internettechnologie an. Der Server, der auf diesem Archon Archimedes läuft, der reagiert nun auf HTTP-Anfragen. Und so kann man jetzt als Nutzerin oder Nutzer auf diese kleine X-Coffee-Anwendung verzichten und stattdessen den Browser verwenden, also in dem Fall den Mosaik-Browser. Das Internet selbst, das ist zu dem Zeitpunkt natürlich immer noch kein Massenmedium, aber an der Universität und auch generell an Universitäten wird es zur Kommunikation schon relativ viel verwendet. Und ganz langsam ergibt es sich, dass jetzt nicht nur Leute aus dem Coffee Club, also diese rund 15 Personen, den Browser nutzen, um nach dem Füllstand des Kaffees zu schauen, sondern auch Leute von außerhalb. Denn diese Kamera oder dieses System ist von überall auf der Welt erreichbar. Und im Jahr 1996 wird bereits das 1 millionste Bild gemessen, das hier abgerufen wurde. Die Kaffeemaschine bzw. die Webcam der Kaffeemaschine wird zu einem der ersten Superstars des noch recht jungen Internets. 1998 sind es bereits 2 Millionen Bilder, die ausgeliefert wurden. 1998 berichtet auch die BBC im Fernsehen darüber. Die Webcam von dieser Kaffeemaschine wird ein richtiger Internet-Superstar. Interessanterweise wird allerdings schon Ende der 1990er Jahre die Webcam von den Medien zunehmend als historisches Objekt und nicht mehr als Neuheit bezeichnet. Und eigentlich stimmt das auch, denn Ende der 90er gibt's bereits viele Webcams, wo man sich von irgendwelchen Sehenswürdigkeiten anschauen kann, wie da gerade das Wetter ist. Oder es gibt Webcams in Skigebieten, wo man schauen kann, wie dort gerade die Schneelage ist. Und das Schöne ist, diese erste Kamera, die den Füllstand von diesem Café gezeigt hat, das war die erste Webcam der Welt, also die erste Kamera, die übers Internet erreichbar war. Und das ist faszinierend. Ich kann mich gut erinnern, dass ich so Ende der 90er diese Webcam irgendwann mal auch entdeckt habe und ich das auch irgendwie cool fand, dass man sich hier anschauen kann, wie der Füllstand vom Café ist. Die Geschichte von der Drawing Room Webcam beziehungsweise vom Drawing Room Coffee Pot, so nennt sich diese Kaffeemaschine offiziell, die ist aber noch nicht zu Ende. Denn im Jahr 2001 zieht die Informatikfakultät wieder mal in ein neues Gebäude. Also die war jetzt in dem alten Gebäude seit 1969 und jetzt steht 2001 wieder mal ein Umzug an. Wieder in ein ganz neues Gebäude. Die alte Kaffeemaschine, die soll diesmal nicht mitkommen. Denn zum einen ist die jetzt so leicht defekt, der Wassertank hat ein Leck. Zum anderen ist die zwar weltberühmt, der Kaffee, der ist aber nicht super lecker. Kann man sich vielleicht auch vorstellen. Zum einen hat man jetzt halt so eine Filterkaffeemaschine, wo man vielleicht schon jetzt den Kaffee hat, der relativ lange in dieser Glaskanne ist und dann auch nicht mehr so super gut schmeckt. Zum anderen, nach fast 10 Jahren, da nimmt die Qualität sicher auch nicht zu, um es mal so zu formulieren. Und dazu kommt noch, dass es in dem neuen Gebäude eine richtig gute Cafeteria gibt, wo man einen richtig leckeren Kaffee bekommt oder vielleicht auch so eine Kaffeespezialität. Und darum entscheidet man sich, die alte Maschine nicht mitzunehmen. Stattdessen versteigert man sie auf eBay und man hofft insgeheim schon, dass man da ein paar hundert Pfund bekommt. Dieses Geld könnte man ja auch ganz gut investieren in Kaffee im neuen Gebäude beispielsweise. Es wird ein bisschen mehr. Am Ende bekommt Spiegel Online den Zuschlag für 3.350 Pfund. Das entspricht damals ca. 10.500 D-Mark. Aktuell sind das ungefähr 3.900 Euro. Wie ich finde, ein ganz schön stabiler Preis für eine knapp 10 Jahre alte Krups Pro Aroma Kaffeemaschine. Darüber berichten dann auch weltweit die Medien. Es gibt unter anderem bei der Londoner Times und bei der Washington Post eine Titelseite mit einem Artikel über diese Versteigerung. Und ich weiß nicht, ob ihr eine andere Kaffeemaschine kennt, die sowas schon mal geschafft hat, auf eine Titelseite zu kommen. Also ich habe überlegt, ich habe auch ein bisschen geschaut im Internet, ich habe nichts gefunden. Am 22. August 2001 wird die Kamera dann so ein kleines Stückchen gedreht. Sie zeigt jetzt nicht mehr die Kaffeemaschine, sondern sie zeigt jetzt den Archon Archimedes, auf dem die Software läuft seit vielen, vielen Jahren. Und auf dem letzten übertragenen Bild sieht man dann verschiedene Finger, die diesen Rechner ausschalten. Und es handelt sich dabei um die Finger von Daniel Gordon, Martin Johnson und Quentin Stafford Fraser. Und dieses letzte Bild, das gibt's natürlich immer noch im Internet und ich verlinke euch das natürlich auch in den Shownotes. Die Maschine, die wird dann nach Deutschland geschickt und es ist nicht nur die Maschine, die nach Deutschland kommt, auch der ganze andere Kram. Also die bekommen die Kamera, die bekommen den Archon Archimedes, also die bekommen alles rübergeschickt in vielen, vielen Kisten. Auf der Website von Spiegel Online ist da auch ein Artikel, da steht dann auch, dass der Versand mehrere hundert Pfund gekostet hat. Also man bekommt da schon einige Kilogramm Technologie. Das kommt irgendwann mal in Deutschland an. Die Maschine, die wird dann von Krupps kostenlos instand gesetzt und für ein paar Jahre ist sie dann auch im Betrieb bei der Spiegel-Redaktion beziehungsweise bei der Redaktion von Spiegel Online, natürlich auch mit Webcam. Im Oktober 2016 geht die Kaffeemaschine dann als Dauerleihgabe an das Heinz-Nixdorf Museumsforum in Paderborn. Das ist übrigens das größte Computermuseum der Welt und das steht auch noch auf meiner Bucketlist. Da möchte ich unbedingt mal hingehen. Ich hoffe, dass mich es irgendwann mal in die Nähe von Paderborn verschlägt, sodass ich das mit einem kleinen Ausflug verbinden kann. Wenn irgendwas so berühmt ist wie die Drawing Room Kaffeemaschine, dann gibt es natürlich auch ein paar Trivia-Facts. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut und ich habe drei Sachen gefunden. Zum einen, die Drawing Room Kaffeemaschine, die kommt im Videospiel Hitman 2 Silent Assassin vor. Da kann man nämlich in einer Mission eine Kaffeekamera in einer Küche zerstören. Dann gibt es noch einen kleinen Gastauftritt in der ersten Folge der vierten Staffel von Halt and Catch Fire. Da wird die Kaffeekanne auch gezeigt, um die erste Webcam darzustellen, die im noch frischen und jungen World Wide Web auftaucht. Und last but not least gibt's noch ein RFC für das Hypertext Coffee Pot Control Protocol. Das wurde als April-Scherz veröffentlicht. Ein RFC ist ein Textdokument, das steht für Request for Comments, also ja, Anfrage oder Aufruf für Kommentare. Und mit solchen RFCs wurden und werden Internetstandards definiert. Das heißt, wenn man jetzt eine Idee hat für irgendetwas, was man jetzt neu haben möchte, beispielsweise ein neues Internetprotokoll oder irgendwas anderes, dann kann man so eine Textdatei schreiben, die muss ein spezielles Format haben, die kann man einreichen und dann wird darüber vom Fachleuten halt diskutiert. Und es gibt immer wieder mal zum 1. April halt irgendwelche April-Scherze. Und das Hypertext Coffee Pot Control Protocol, also das HTCPCP, das war genau das von April-Scherz. Und da steht ganz schön genau beschrieben, was für Funktionen bräuchte jetzt so ein Protokoll, wenn man jetzt übers Internet quasi eine Kaffeemaschine steuern möchte. Verlinke ich euch auch, ist ganz lustig mal anzuschauen. Und damit wären wir heute schon am Ende. Was ist das Fazit von der Folge bzw. von der Geschichte? Die erste Sache, die mir einfällt, das ist ein Erlebnis aus meinem Praktikum während meines Studiums. Das war 2005. Da habe ich in einer großen Softwarefirma ein halbes Jahr lang Praktikum gemacht. Und die Firma, die war auch über mehrere Etagen verteilt in einem großen Bürogebäude. Also quasi ähnlich wie damals hier in Cambridge, die ganzen Forschenden. Und es gab hier jetzt in der Firma zwar mehrere Kaffeemaschinen, man hatte jetzt noch nicht so einen langen Weg und der Kaffee, der war auch sehr lecker, das war so eine vollautomatische Maschine, wo man sich einmal was rauslassen konnte, aber es gab im ganzen Unternehmen nur einen Tischkicker und der Weg dorthin, der war auch ganz schön weit. Und deswegen hat irgendwann mal jemand eine Webcam installiert und man konnte jetzt im Intranet einfach schauen, wie sieht's gerade im Kickerraum aus? Ist der gerade belegt? Okay, dann kann man sich den Weg sparen. Oh, der Kicker ist frei. Dann kann man jetzt direkt mit seinen Kolleginnen und Kollegen rübergehen und mal ein kleines Match oder ein kleines Turnier spielen. Und im Prinzip war die Motivation eine ähnliche wie bei diesem Drawing Room Coffee Pot. Man wollte sich halt diese ganzen unnötigen Wege sparen. Das ist so für mich die erste Idee beziehungsweise der erste Gedanke, den ich hatte, als ich mich jetzt damit beschäftigt habe. Und der zweite Gedanke ist Faulheit als Innovationstreiber. Und es gibt auch einen Artikel zu dieser Kaffeemaschine beziehungsweise zu der Erfindung von der Webcam, wo sinngemäß auch gesagt wird, okay, Faulheit oder Bequemlichkeit als Innovationstreiber ist eine gute Sache, sehe ich genauso. Also ich behaupte von mir unheimlich gerne, dass ich faul bin, aber faul zu sein bedeutet für mich jetzt nicht, dass ich den ganzen Tag rumsitze und nichts tue. Faul sein bedeutet für mich, ich suche gerne Abkürzungen oder ich suche gerne Wege, wie ich Dinge einfacher oder schneller machen kann, um einfach mehr Zeit übrig zu haben. Weil wenn ich jetzt irgendwie eine Stunde für eine Aufgabe brauche, wo ich sehr viel manuell mache, oder ich kann es vielleicht automatisieren oder ich kann es vielleicht anders machen und ich brauche dann nur eine Dreiviertelstunde, dann habe ich eine Viertelstunde gespart. Und in der Viertelstunde kann ich ja mir vielleicht mal irgendwie eine schöne Webcam anschauen oder so oder mal durchatmen. Und deswegen finde ich sowas als Motivation sehr, sehr, sehr gut und auch sehr wichtig, denn Zeit ist ja das Wichtigste und Wertvollste, was wir haben. Und wenn wir es schaffen, irgendwo Zeit einzusparen, damit wir die Zeit für was anderes nehmen können, dann haben wir auf jeden Fall gewonnen. Und das kann jetzt im Privaten natürlich sein, aber es ist für mich auch bei der Arbeit so. Also ich arbeite 8 Stunden am Tag und ich kann ja schon darüber entscheiden, wie ich die 8 Stunden fülle. Und wenn ich jetzt bei einer Aufgabe, die ich regelmäßig machen muss, irgendwie, keine Ahnung, 3 Stunden jetzt brauche und ich finde aber einen Weg, wie ich die in 2 Stunden erledigen kann, habe ich eine Stunde übrig, in der ich mal irgendwas von den Dingen abarbeiten kann, was so auf der ganz, ganz großen Liste draufsteht, die ich gerne tun würde, aber wo die Zeit halt irgendwie nie ausreicht. Und insofern finde ich das ganz cool. Und ich finde es auch schön, dass eine Webcam heute sowas total Normales ist. Also entweder eine Webcam, die ihr jetzt nutzt, um bei einer Videokonferenz dabei zu sein. Klar, das ist die gleiche Technologie. Aber auch so diese klassischen Internet-Webcams, wo man sich mal anschauen kann, wo gerade irgendwas ist. Das ist so super normal und entwickelt wurde das von ein paar Leuten, die halt A, Lust auf Kaffee und B, keine Lust auf unnötige Wege hatten. Und ja, ich finde, das ist eine schöne kleine Internetgeschichte. Ganz zum Schluss habe ich noch ein bisschen Feedback, das ich bekommen habe und darüber freue ich mich immer sehr. Es gibt ein neues Review bei Apple Podcasts und zwar von AQR322 und sie oder er schreibt super und gibt mir 5 Sterne und der Bewertungstext lautet: Ich höre den Podcast bereits von Anfang an und bin nach wie vor begeistert. Wolfgang versteht das schwierige Themen sympathisch und für jeden verständlich rüberzubringen. Das ist top. Dass der Humor dabei nicht zu kurz kommt, finde ich sehr sympathisch. Die meisten Folgen habe ich bereits mehrfach angehört, denn es lohnt sich immer wieder. Danke für deine Mühe, Wolfgang, wirklich spitze. Ja, da werde ich ja fast rot. Vielen, vielen Dank für dein Review und vielen Dank für den ganz lieben Text. Ja, freut mich natürlich, wenn euch da draußen gefällt, was ich mache. Ich sehe zwar, wie viele Leute sich den Podcast anhören, aber am liebsten habe ich es natürlich, wenn ich von euch direkt höre, was euch gefällt oder was euch vielleicht auch nicht so gefällt. Denn ja, das macht einfach Spaß. Ansonsten gibt's natürlich immer wieder mal die ein oder andere E-Mail. Da lese ich normalerweise nicht draus vor, weil ich es nicht weiß, weil es ja auch nicht öffentlich ist. Aber an alle, die mir E-Mail schreiben, vielen, vielen Dank. Ich lese die alle. Ich brauche manchmal den ein oder anderen Tag und vielleicht auch die ein oder andere Woche, um das auch zu beantworten. Denn wenn ich auf eine E-Mail antworte, möchte ich mir halt auch immer ein bisschen Zeit dafür nehmen. Und ich schaffe das nicht so zwischendrin, wenn ich mal 5 Minuten habe, vernünftig auf eine E-Mail zu antworten. Aber ich lese die natürlich alle und es gibt auch immer eine Antwort, aber es dauert manchmal ein bisschen. Eine Sache habe ich dann noch. Bei mir haben sich der Andi und der Wolfi vom Engineering Kiosk Podcast gemeldet. In dem Podcast, den die beiden produzieren, geht es um Software Engineering. Das ist ein cooles Thema. Ich habe das auch mal studiert, also Software Engineering. Und neben dem Podcast, der aktuell die 100. Folge veröffentlicht hat, betreiben die beiden auch noch eine kuratierte Liste mit deutschsprachigen Tech-Podcasts. Und ja, da findet ihr mich jetzt auch, also die digitalen Anomalien. Vielen Dank an der Stelle. Die Liste ist echt cool, weil ich habe mir die mal angeschaut und habe einige Podcasts entdeckt, die ich privat auch höre. Und ich habe auch noch ein paar Podcasts entdeckt, die von der Beschreibung ganz interessant klangen, wo ich mal auf jeden Fall jetzt reinhören möchte. Und falls ihr Interesse habt an weiteren Technologie-Podcasts, dann schaut euch doch mal die Liste vom Engineering-Kiosk an. Ihr findet das Ganze auf auf engineeringkiosk.dev und ihr findet natürlich den Link auch hier in den Shownotes von dieser Folge. Und das war's für heute. Das war die Folge Nummer 69 der digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über euer Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback@digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram oder Mastodon. Außerdem gibt's noch einen Discord-Server, auf dem wir über die Themen aus dem Podcast und über sonstige Kuriositäten und Technologie diskutieren können. Ihr findet alle Links in den Shownotes und auf digitaleanomalien.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen. Ganz toll wäre natürlich so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.